Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
Ich liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Und bei den Menschen liebe ich es besonders, sie zu verzaubern. Ihnen tolle Erlebnisse zu kredenzen, dafür zu sorgen, in Erinnerung zu bleiben. Wenn du diese Leidenschaft hast und daraus einen Beruf machst, dann kannst du dich glücklich schätzen. Und dann noch ein Team, das aus jungen Gemüse besteht und erfahrenen alten Schoten. Der Mix macht's aus. Und weiter aus der Küche ein Spruch, viele Köche verderben den Brei. Wie schaut es in deinem Unternehmen aus, in deinem Team aus? Gibt es da zu viele, die mitsprechen wollen? Oder brauchen wir Spezialisten? Dieser rote Faden wird auch eine Rolle spielen. Er zieht sich nämlich durch, vom Teller bis zum Gast. Und heute ist er mein Gast und ich freue mich besonders, dass er mein Gast ist und euch und uns Tipps gibt. Herzlich willkommen, jemand, den wir aus Fernsehen kennen, aus dem ZDF, aus der Küchenschlacht. Hier schlägt er sich tapfer mit uns. Herzlich willkommen, Nelson Müller. Ja, herzlich willkommen, lieber Nelson. Es ist mir eine besondere Freude und ein Vergnügen, den ich sonst immer am Dienstagabend in der ZDF-Zeit anhimmle, weil er mich begeistert, so präzise und so klar über Lebensmittelaufklärungsarbeit zu machen, den heute bei mir als Gast zu haben. Herzlich willkommen, lieber Nelson. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf, lieber Theo.
Ja, und uns verbinden ja zu helfen, zu dienen für andere Rotary. Darüber haben wir uns kennengelernt. Aber heute geht es mal um dich und dein Unternehmen. Viele kennen dich, so wie ich aus dem Fernsehen, aber mal so genau wissen, wie war dein Weg bis zu dem, wo du jetzt bist, als erfolgreicher Koch, als Medienstar, aber auch als Unternehmer. Da hätten wir 2, 3 Sätze gern von dir gehört, so als Einstimmung, als Vorspeise, als Appetitsanreger.
Ja, wir nennen das ja armes Gut sehr gerne. Und ja, ich bin in jungen Jahren eben mit meinen leiblichen Eltern nach Deutschland gekommen, dann bei deutschen Pflegeeltern, die mich auch später adoptiert haben, in Stuttgart aufgewachsen und habe dort eine sehr schwäbische, behütete Kindheit verlebt und dann auch aufgrund der Vergangenheit meines Vaters, der eben auf einem fränkischen Bauernhof mit angeschlossener Wirtschaft und Metzgerei aufgewachsen ist und bei der ich dann immer regelmäßig auch zu Besuch war, dadurch war ich einfach geprägt und habe deshalb dann eben den Beruf des Koches angestrebt und auch
Franken, ja, weil Franken ist ja bei mir nicht angefangen. Wo war denn das genau? Nee. Weil Franken ist bei mir nicht weit weg, Nelson.
Das war in Hambach, in der Nähe von Schweinfurt.
Ah, okay.
Ja, genau. Und da war ich dann immer als Kind und habe meinen Tanten zugeschaut beim Kochen und Knödel mitgerollt und in der Metzgerei geholfen. Und das hat mich geprägt und habe ich gesagt, ich werde entweder Farmer, Förster oder Koch. Und dann der Koch ist es dann geworden.
Der Koch. Was ist denn so das Faszinierende? Mein letzter Talkgast Norbert Zammermer hat eine Frage, die wird genau dazu passen. Er will nämlich wissen, was begeistert dich denn an dem Beruf? Welche Leidenschaft hast du denn für diesen Beruf, Koch zu sein, Sternekoch zu sein?
Ich glaube, da kann ich direkt nochmal die Brücke zurückschlagen. Im Endeffekt, ich glaube, das, was mich als Kind eben begeistert hat, war dieses menschennahe, naturnahe letztendlich auch. Ne? Also es war ja in einem kleinen Dorf der Bauernhof, die Gastwirtschaft, aber das eben, mich hat das schon begeistert, dass ich dann den Käsekuchen mit der Milch von der eigenen Kuh gegessen habe. Und darum habe ich einfach schnell verstanden, und vielleicht war es auch nur ein Gefühl, wie nah die Natur am Kochen eigentlich dran ist und welche Energie, welche Magie man da hat. Also wenn man jetzt ein Gemüse schneidet oder dann daraus eine Soße macht oder so, dann spürt man so eine ganz bestimmte Energie. Und das natürlich noch gepaart mit der Kreativität, irgendwie einen schönen Teller anrichten zu können. Dann das Lebensgefühl der Gastronomie, wo man dann so einen Abend macht, der ja wie ein Theater fast schon ist irgendwie, ne? Also wo man andere Menschen in einer sehr edlen Art und Weise dienen kann, dass sie sich glücklich fühlen. all das macht mich total froh. Mhm. Ja.
Also Erlebnisse zu hinterlassen, Menschen, ihnen was zurückzugeben, indem, weil man schneidet, du sagst halt, weil man Gemüse schneidet, ihr zelebriert es ja. Ich habe mal in einen Podcast reingehört mit einer Kollegin, mit der Barbara, und die hat ja gesagt, abartig, wie ihr wirklich zack, 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 Millimeter genau die Dinge schneidet. Also das schaut gar nicht so aus. Warum ist das so im Detail so wichtig?
Ja, man drückt mit Formen und Schnittformen einfach auch wiederum ganz viel aus. Man empfindet entweder die Natur nach oder mit der Größe des Gemüses, der Schnittform, sage ich dem Gast eigentlich schon, auf was er sich einstellen kann. Ob es eher was Rustikales, Ländliches, Regionales ist, dann würde man das ein bisschen gröber schneiden. Ja. Und wenn ich das ganz fein schneide, ist die Message ganz klar, heute ist es was Besonderes. Also,
und das Feines.
Genau, es sind die kleinen Details letztendlich, mit denen man aber ganz viel erzählen kann.
Ah. Hm. Faszinierend, wo einer so wie ich aus dem Hunger getrieben, vielleicht viel isst, der das gar nicht mitkommt. Also ich glaube, da werden ganz neue Sinne bei mir und bei unseren Zuschauern generiert. Und schön, dass wir da mal mit dir eintauchen können. Du hast gerade erzählt, Dinge schneiden vom Groben zum Kleinen. Das ist auch die zweite Frage von Norbert Sommer, dass wir sie gleich durchhaben. Wie findest du denn junges Gemüse? Also nicht junges Gemüse für deinen Kochtopf, sondern als Auszubildender. Er will wissen, ob du da irgendeinen Tipp, irgendeine Erfahrung hast, damit du diese Talente auch findest, die genau zu dir passen in deinem Kochumfeld.
Mhm. Ja, das ist mittlerweile eigentlich so ein gegenseitiges Finden. Ne? Es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber manchmal ist es ja auch so bei Haustieren oder so. Man findet sich gegenseitig. Ja? Also es ist nicht so, dass man sich jemanden aussucht, sondern derjenige, der gerne zu mir möchte, der wird sich anstrengen, der wird auf mich zukommen. Also mich hat jetzt einer beworben, der hat mich zeitgleich über Instagram auch nochmal angeschrieben, um auszudrücken, wie gerne er kommen möchte. Mhm. Und dann trifft man sich und dann spürt man, ob man zusammenpasst oder nicht. Ich finde, das ist auch so eine Änderung im Unternehmen mittlerweile. Also früher war es wirklich noch so, dass man mehr so nach dem Lebenslauf und nach allem geguckt hat und Probekochen und so. Und ich komme eigentlich immer mehr dazu, dass man das in die Familie reinpassen muss. Ne? Mhm.
Also dieses Spüren, passt er zum Team, ist eine Ergänzung. Und das Fachliche, glaube ich, kannst du jederzeit auch noch ergänzen. Aber diese erste passt dann ab, die Chemie, ja?
Das glaube ich. Absolut. Ich habe jetzt gerade zwei Auszubildende, die haben sich beworben letztes Jahr mit 16, 17. Da hat unsere Geschäftsführerin direkt gesagt, nee, 16, 17, das machen wir nicht. Das ist zu jung. Und dann sind die beiden aber Sturm gelaufen. Sind beide vorbeigekommen, mehrere Male, haben persönliche Briefe geschickt. Das hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, die beiden stell ich jetzt wirklich ein, egal ob sie noch unter 18 sind oder nicht. Mhm. Und die machen einen fantastischen Job. Also ich muss sagen, ich hatte selten so konstante junge Azubis und die stehen da wie eine Eins, immer top frisiert, guten Mutes und das ist eine richtige Freude, die anzusehen und das macht richtig Spaß.
Ja, das sieht man bei dem Thema Leidenschaft, die brennen, wenn die das wollen, dann wird die erste Hürde wird für die keine Hürde sein, die werden dann klacks haben, die sagen, komm, dann lass ich mich nicht aufgeben, im Gegenteil, jetzt fordert es mich noch mehr, ich will dahin und das spürst du auch dann, ja, dieses Engagement.
Absolut. Die meisten würden ja eher sagen, okay, wir haben eine Absage bekommen, schade. Aber dann nochmal mehrere Male nochmal nachzuhaken und trotzdem nochmal zu kommen, das fand ich schon sehr beeindruckend. Da gab es dann keine Frage mehr.
Raus! Raus aus dem Tal, einfach aufzugeben. Kurz vorm Ziel, nicht mehr weiter zu wollen. Du hast gehört? Also, ich gebe dir mal drei Tipps, damit auch du weiterkommst auf deinem Weg. Kämpfe dafür. Erster Tipp. Gib alles. Geh es sehr, sehr leidenschaftlich an. Dann hast du auch die Kraft. Zweiter Tipp. Und jetzt erst recht. Lass dich von diesen Teilen Misserfolgen nicht abschrecken, sondern jetzt erst recht. Aber pass auf, damit du nicht anderen auf den Nerven gehst mit deinem jetzt erst recht und diese Grenze erkennst, wo es für andere zu viel wird. Und der dritte Punkt ist, sei dir schon mal deiner Teilerfolge bewusst und genieße sie und feiere sie ruhig, denn du hast schon viel erreicht auf dem Weg, wo du gerade bist und auf den letzten Metern, die du noch brauchst, ein großes Ziel zu erreichen, damit es richtig bergisch gut wird. Naja, und das Engagement brauchst du auch beim Gast. Ich meine, da geht es halt mal abend vielleicht länger oder am Wochenende ist ja Regel, wenn es wieder geht, Regelarbeitszeit. Und wenn da das Engagement nicht kommt, da kann der beste Fachmann, der beste Auszubildende von den besten Noten sein, wie du schon erzählt hast. Das ist, was einfach dann auf der Strecke bleibt und was das andere nicht ausgleicht. Und auch dieses Begeistern geht ja auf den Gast auch über. Das ist ja auch wichtig. Wenn du nicht selber begeistert bist, wie willst du denn dein Publikum begeistern?
Absolut, ja. Und das Kochen ist halt schon auch in der Art und Weise, wie wir das machen, ist schon sehr anstrengend und sind schon einige Stunden, die man in der Küche steht. Und es gibt schon viele Momente, wo man noch mal einen drüber gehen muss, also über seine eigenen Kräfte und Energien. Und es ist ein bisschen wie bei so einem Workout, wo man eigentlich sagt, komm, jetzt ist aber gut, aber dann muss man noch mal. Und das das erfordert natürlich genau solche Typen.
Wird es auch ab und zu noch lauter, weil früher ab und zu hat man ja aus der Küche dann gehört, wenn Chef einmal eine Ansage gemacht hat. Ist das heutzutage auch noch oder ist das ganz anders?
Ganz selten. Ganz selten und auch ganz anders als früher. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Die Mitarbeiter haben sich ja auch weiterentwickelt und unsere Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Und so die Choleriker und Despoten, das kann man sich nicht mehr erlauben, weil die neue Generation ganz andere Attribute an die Arbeit stellt als in meiner Generation noch beispielsweise. Ja. Also das Thema Freizeit ist deutlich höher bewertet als monetäres beispielsweise. Und gute Stimmung und eine gute Atmosphäre steht auch an erster Stelle. Und vor dem Hintergrund ist das ein großer Teil der Motivation. Und deshalb kann man sich das nicht mehr erlauben. Klar, manchmal gibt es noch so Momente, wo irgendwie wirklich mal der Wurm drin ist an so einem Abend. Und dann gibt es manchmal den Weckruf, weil wir dann ja auch liefern müssen tatsächlich. Und wir uns das wirklich, das ist einfach schwierig in dem Moment. Der Gast verzeiht einem ja die Fehler nicht. Aber das passiert sehr, sehr selten. Und da bin ich auch sehr froh drüber.
Ja, also wenn es Ausnahmesituationen sind, dann ist es okay. Und wir haben auch ein sehr differentes Team mittlerweile. Das merke ich auch im Business auch. Früher hat man gesagt, wir brauchen ein harmonisches Team. Alle müssen sich gern haben und gleich sein. Dann sage ich, nein, wir brauchen auch die Exoten. Und die sind natürlich ganz, ganz anders zu führen. Vielleicht auch konträr. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht über den Talk heute. Und ab und zu ist es auch konträr, dass man zum Beispiel eine Schokolade mit einer Chili-Bohne macht. Was sagt man, was Süßes mit was Scharfem geht doch nicht. Aber irgendwo gibt es eine ganz neue Geschmacksexplosion. Und vielleicht passiert das ja auch bei Menschen, auch die in einem Team zusammenarbeiten. Welche hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ja, da habe ich gemischte Erfahrungen gemacht. Ich muss schon sagen, es gibt schon Typen, die eher rausfallen. Also wenn sie zu anders sind, tue ich mich dann doch schwer. Also ich akzeptiere das mittlerweile schon eher, wenn das die Eigenart eines Menschen und das Anderssein und schaffe es dann schon auch mal die Füße stillzuhalten und zu sagen, mir das erstmal anzuschauen. Das gelingt mir besser als früher. Aber ich merke schon, dass wir schon alle so aus einem Holz so ein bisschen geschnitzt sind, auf eine gewisse Art und Weise. Also schon ganz anders natürlich, mit ganz unterschiedlichen Interessen und Lebensstilen auch. Aber so richtige Querulanten, finde ich, bemerkt man schon sofort und bekommt auch schon ein ungutes Bauchgefühl eigentlich. Und da lasse ich die Finger von meistens.
Ja, und ich glaube, das Team würde das auch, die würde den in Anführungszeichen rausbeißen, wenn sich halt einer Sonderrechte gibt, weil zum Beispiel hat mehr Freizeit, mehr Familie und die anderen halt dann Zusatzdienst schieben müssen, nur weil der eine sagt, hey, meine Familie ist mir wichtig. Und ich glaube, solche wirklich eckige Kantigen, die dann sind, trotzdem in das breitere System nicht reinpassen, die beißt das Team dann raus.
Ja, ja das, da merke ich auch. Das ist, und ich finde auch immer wichtig, gerade in der Gastro, wo wir doch viele Stunden arbeiten, auch viele Stunden zusammen sind, möchte man, also da ist mir besonders wichtig, dass man eigentlich nicht mit Bauchschmerzen zur Arbeit geht und auch nicht als Chef, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich finde, den Luxus muss man sich auch gönnen. Ist wahrscheinlich in einem Konzern vielleicht natürlich ganz anders, weil man da ja ganz anders arbeitet. Aber wir sind ja doch eher ein kleiner bis mittelständischer ständischer Betrieb. Ja. Da spürt man alles. Ne? Da spürt man Schwingungen und die Schwingungen dürfen auch mal ein bisschen anders sein. Mhm. Aber wenn das so permanent spürbar ist, dass man reinkommt und man das Gefühl hat, da gibt es so einen oder zwei, der macht entweder Stimmung oder der vergiftet das Team, da sage ich dann schon eher irgendwann, nee, zieh ich die Reißleine.
Ja, das ist ja, wenn du halt dann im Service bist und rausgehst zum Gast, wie willst du selber, der Kunde wird merken, der Gast wird merken, wenn es bei dem nicht stimmt, wenn der einfach so ein Gesicht hat und nicht voller Freude und Feuereifer rausgeht, das spürt der Gast. Der kann noch sagen, so die schönsten Worte werden nicht passen, wenn dieses Gefühl kommt, da stimmt was nicht. Und das spürt der Gast sofort. Da kann das Essen noch so gut sein, da kann die Location noch so gut sein, wenn das Klima nicht passt, wenn der Mitarbeiter das nicht ausstrahlt, das kannst du nicht wieder wegmachen.
Ja, ich glaube auch, dass diese ganz besondere Chemie oder die Spannung, positive Spannung, dass die zu spüren ist. Ne? Und das ist, irgendwann hat es mir jemand mal gesagt, das muss so ein roter Faden vom Keller bis zum Tisch, muss es ein roter Faden sein. Und das sehe ich auch so. Bei uns ist die Spülküche und die Küche ist unten im Keller oder in eine Etage tiefer. Ja. Und da ist es natürlich manchmal auch nicht so schwer, aber man muss ein gutes Gefühl haben. Auch das Stewarding, die Teller spülen, müssen genauso gut eigentlich eingebunden sein wie oben der Service und man muss irgendwie eine Einheit sein. Das ist natürlich nicht einfach, aber ich glaube auch, dass der Gast das spürt, ob sich das Team versteht und ich glaube auch, dass diese Schwingungen wichtiger sind als Fachkompetenz letztendlich.
Ja. Genau, sind wir wieder bei der Einstiegsfrage, was muss jemand mitbringen? Eben auch die Begeisterung, die Leidenschaft, die allererste Frage, also da schließt sich schon fast der Kreis wieder. Genau. Und auch die Wertschätzung und Anerkennung, auch der oder diejenige, die in der Spülküche ist, macht ja auch einen grandiosen Job, wenn da nämlich ein Tapper oder ein Fleck noch am Teller ist. Das sieht der Gast sofort und auch dir Wertschätzung zu zeigen, du bist genauso wichtig. Nicht bloß der es jetzt servieren darf, sondern oder wie du als Chef, sondern jeder. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Händchen haben, das hinzubekommen. Wie oft denkst du, wenn du Wertschätzung gibst, wachsen die Bäume vielleicht in den Himmel? Oder wie kommst du raus aus dem Tal, keine Wertschätzung zu geben, denn du denkst, es ist selbstverständlich, wenn dein Mitarbeiter, dein Teampartner oder deine Partnerin tolle Leistungen bringt. Damit du rauskommst aus dem Tal, alles als selbstverständlich zu sehen, gebe ich dir mal drei Tipps. Erster Tipp ist, deine Haltung, deine Einstellung. Wie gibst du die Anerkennung? Offen. Ehrlich, direkt, ohne irgendwelche Hintergedanken. Nach dem Motto, wenn ich ihm was oder ihr was Nettes sage, wird sie zusätzlich noch mehr für mich tun. Das ist nicht fair. Zweiter Punkt ist, eine Qualität. Bring nicht zu viel auf einmal, sondern nenne nur eine Qualität, was sie oder ihn auszeichnet, was du an ihm oder ihr schätzt. Und dritter Punkt, begründe. Warum? Welchen Nutzen hat diese Qualität für dich? Welchen Nutzen hat diese Qualität für deinen Partner oder deine Partnerin? Und welchen Nutzen hat diese Qualität für dein Team oder das Unternehmen? Damit wird es verstanden und diese Wertschätzung hebt sich ab von Schmeichlerei. Und dein Gegenüber kann es für sich auch werten und als Anerkennung annehmen. Wenn du all das beachtest, wirst du sehen, es werden tolle Beziehungen entstehen, es werden tolle Momente entstehen und Leistung wird kommen und die Wertschätzung ist ein Moment, Leistung zu erkennen und diese auch anzuerkennen. Dann wird es nämlich richtig bergisch gut werden.
Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man es sich denkt, aber nicht übersetzt. Also manchmal muss man sich auch, da will ich mich daran auch erinnern und zu sagen, ich muss es den Menschen auch sagen. Nur weil ich es im Kopf habe, ist es noch lange nicht beim Gegenüber angekommen. Und das ist so manchmal, das ist so manchmal eine Diskrepanz. Also ich wertschätze die Mitarbeiter und freue mich an ihnen und ihre Arbeit, aber ich schaffe es gar, vergesse es zu sagen irgendwie, ja. Und man muss es eigentlich, weil ich auch immer denke, wenn man das sagt, es ist so, es sieht so, es wirkt so gesagt, aber es ist irgendwie so ganz aufgesetzt, wichtig. Dass, ja, genau, aber man muss es sagen. Man muss es irgendwie machen. Es gehört zur Kommunikation dazu. Ja. Es nur zu denken, hinterlässt Fragezeichen, ja.
Ja, ich bin als Unternehmerstrainer und Coach auch viel in Hotels unterwegs und wenn wir dann Danke sagen, wir sind meistens 3-4 Tage, wenn es wieder möglich ist, dort bei Workshops, dann lassen wir auch die Mannschaft antreten und haben halt gesammelt und sagen Dankeschön. Und da ist es nicht nur so, dass der Hoteldirektor kommt, sondern das war auch jemand vom Zimmerpersonal oder von der Küche mitbringen, der gerade da ist. Du merkst gar nicht, wie denn plötzlich die aufgehen. Erstens einmal sind sie völlig unsicher, warum müssen wir da kommen? Was ist da los? Stimmt da was nicht? Und zum anderen, wenn man dann mal Dankbarkeit und Wertschätzung zeigt und denen noch ein Kurier überreicht, mit was drinnen, dass sie sich auch was Gutes gönnen können oder fürs Team was machen, dann merkst du erst, wie die aufgehen und wie die aufblühen. Und das finde ich eben auch, der Mensch kritisiert bloß und da findet er das wahrsten Sinne das Haar in der Suppe. Aber dass 99,9% funktioniert und passt und dass alle da wirklich Top-Leistung bringen, das wird oft vergessen.
Ja, das stimmt, ja. Ja.
Und das ist ganz wichtig. Ja, jetzt sind wir bei allen und jetzt ganz kontrolliert eine Aussage beim Kochen, die heißt ja auch, viele Köche verderben den Brei. Wie siehst denn das, du Koch? Wie viel hast du denn um dich rum und wie viel würdest du denn mit dir ertragen?
Ja, wir sind insgesamt sind wir schon so 12, wow. 13 Köche sind schon im Team. Und ich antworte darauf ja eigentlich immer, viele Köche sind verdorben durch ihren Brei. als kleinen Scherz. Aber ja, also es ist schon gut, in der Art von Gastronomie, die wir so machen, brauchen wir viel Personal. Und brauchen wir ein großes Team auch. Wir haben das Müllers und wir haben die Schote. Ja. Und das Müllers ist so ein bisschen mehr Brasserie. Das ist nicht ganz so, sind nicht ganz so viele Handgriffe. Da sind wir so mit 4, 5 Leuten. Und in der Schote sind wir so mit 7, 8. Und wir stehen alle um einen Herdblock drumherum. Und das ist total cool. Also wenn dann voll ist, das Müllers voll ist, die Schote voll ist, hoffentlich bald wieder. Ja, dann wir haben eine offene Küche. Das heißt, alle können uns sehen. Und wir arbeiten einfach zusammen und das macht total Spaß und es ist total schön zu sehen, jeder macht seine Details. Der eine dreht das Fleisch, der andere macht die Vorspeisen, die Desserts. Also, das ist echt richtig schön und wir versuchen schon, also es ist auch ein Balanceakt natürlich zwischen Vorgabe und den Stil prägen, den ich irgendwann mal begonnen habe und dann aber eben auch die Kreativität anderer Köche eben zuzulassen und zu sagen, wir arbeiten irgendwie so, dass sich jeder mal auch mit seinen kreativen Ideen und Gedanken einbringen kann. Das ist immer so manchmal so ein Balanceakt, ja, da muss man immer so ein bisschen mit spielen auch, ja, und da bin ich nicht so ganz straight, dass ich sage, es wird nur das gekocht, was ich sage, sondern wir machen schon Meetings, Kreativmeetings und Überlegungen und kochen Probe und da darf jeder seine Gedanken mit einbringen.
Ich glaube, wenn Stress ist und wenn es schnell gehen muss, dann muss ein Chef, einer, die Ansagen machen, aber wenn halt Freiraum ist oder wenn eben Feedback hat man vorhin auch mal im Nachhinein dann gesagt, du, so und so war gut, ich hätte aber die ergänzende Idee, dann ist es wichtig, offen zu sein. Aber ich glaube, wenn Stress ist, wenn irgendwo Gefahr in Verzug ist oder halt wirklich es irgendwo klemmt, dann hast du die Autorität und dann muss jedes Team auch einen haben, der gerade steht und dann die Kommandos gibt. Und das ist dann der eine.
Ja, das bist absolut, du Unternehmer. Ja, genau, das sehe ich auch so. Genau das ist natürlich so ein bisschen das Jonglieren auch. Also ich habe einen sehr guten Küchenchef in Müllers und auch in der Schote. Und die lasse ich dann schon gewähren und ziehe mich auch zunehmend zurück am Pass, weil ich auch nicht ständig da bin. Aber wenn ich natürlich merke, dass irgendwie irgendwas schief geht, aus was für Gründen auch immer, dann schalte ich mich wirklich auf und dann stehe ich auch da und reiße das Zepter auch an mich, aber eigentlich eher selten und dann eher so ein bisschen subtiler und ich bin einfach da und wir sprechen und ich gehe dann, bin dann noch viel am Gast, bringe viel Teller raus, sowas dann eher.
Ja, da gibt es ja das klassische Foto auch, wo du nah am Gast bist und mit eurer Genussbox auch schon ausgeliefert hast. Das ist, glaube ich, für mich die genialste Idee, zu sagen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, weil momentan halt der Gast nicht mehr zu euch kommt, sondern den Spieß umzudrehen. Wir kommen zum Gast. Wie kamst du auf die Idee? Und ja, erzähl mal da, das war so grandios. Da steckt viel dahinter und du bist ja erfolgreich mit dieser Genussbox.
Ja, jetzt muss man natürlich sagen, dass ich schon da ein bisschen in der privilegierten Lage bin, eben die TV-Präsenz zu haben, um eben auch die Reichweite über Social Media zu haben und so weiter. Ja. Aber wir haben eben unser To-Go-Geschäft direkt angeschoben, was wir eigentlich schon immer im Restaurant, eben im Müllers vor allem auch baulich schon betrieben haben. Wir haben eine richtig heiße Theke, einen Tresen, so ein Imbiss im Endeffekt, also den gibt es schon von Anfang an, unabhängig von Corona. Deshalb war es für uns relativ leicht, das fortzuführen oder dann zu übersetzen. Ja. Aber die Idee der Genussbox ist daraus entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen auch irgendwie ein Menü anbieten für die besonderen Anlässe, also Ostern 2020 oder dann Muttertag, Pfingsten und so weiter. Ja. Und haben dann das online gestellt und gemerkt, oh, wir kriegen da richtig viele Bestellungen rein. Die Leute sehen sich nach dem Besonderen, nach einem schönen Menü, also abseits des klassischen Lieferservices oder Abholservices. Und ja, das haben wir dann gemacht, Sachen verpackt, vakuumiert, beschriftet, mit einem Brief versehen, einem persönlichen Anschreiben. Und es hatte dann natürlich was von, ja, ich packe etwas aus und bekomme Post. So, und das haben wir dann über unseren Logistik- und Fleischpartner Otto Gourmet gespielt, der natürlich die entsprechende Expertise und Erfahrung im Boxen verschicken hatte. Und ja, seitdem machen wir das und versenden wirklich sehr, sehr viele Genussboxen deutschlandweit gekühlt.
Ja, und auch gekühlt, das ist auch ganz wichtig in der Kühlung. Genau. Und du kannst das dann halt zu Hause ganz einfach machen, indem du es aufbereitest, wenig Handgriffe brauchst, um deinen Partner oder deine Partnerin halt zu verzaubern. Ich finde es eine wirklich geniale, super Idee.
Nee, das macht doch richtig Spaß, also sich dann immer wieder was auszudenken und auch zu überlegen, was kann man da reingeben, was eben gut zu erhitzen ist oder gut anzurichten ist und wo kriegen wir trotzdem diesen Twist oder Aha-Effekt hin, den man dann, den man für zu Hause dann eben braucht, damit es eben auch was Besonderes ist. Aber das ist schon eine schöne Herausforderung.
Ja, man muss manche Dinge auch wieder vom Herd nehmen, wenn es zu heiß wird. Ich sehe so auch dann die Gefahr bei dir und bei euch, wenn zu viel Anspruch ist von den Genussboxen, dass man in Richtung Industrialisierung geht. Das heißt, dass man irgendwo Fertigungen auslagert. Aber ich glaube, so weitsichtig wirst du sein, dass du das nicht machst, oder?
Doch, teilweise schon, weil wir natürlich in vorausschauend auf den Moment, wo wir dann eben wieder aufhaben und mein Team das dann nicht mehr machen kann, machen wir das jetzt schon mit Begleitung in einer ausgelagerten Küche. Okay. Das heißt, mein Team kocht das mit den Köchen vor Ort zusammen, weil wir da auch die CE-Zertifizierung haben, die Nährwerte eben auch dann angeben und da eine richtige QM-Qualitätsmanagement drauf ist. Ja. Und das ist eben wichtig auch, um dann das zu skalieren irgendwann und auch dann beruhigt, ruhigen Gewissens Kooperationen eingehen zu können oder in die Werbung zu gehen. Deshalb habe ich das seit Anfang des Jahres so ein bisschen umgestellt.
Super. Ja, und auch
Neustart
dann unternehmerisch weitsichtig, denn wenn jetzt hoffentlich das normale Business wieder hochgeht, das andere nicht kaputt zu machen, sondern sagen, wir können dann zweigleisig fahren, finde ich jetzt im Nachhinein super gelöst. Ja. Wenn die Qualität bleibt, und das hast du erklärt, dann ist es ein genialer, wieder weiterer unternehmerischer Schachzug. Und ich wünsche dir viel Erfolg und ich freue mich, dass das so gut angenommen wird.
Ja, herzlichen Dank.
Ja, und auch das Thema Ernährung, Bewusstsein für Lebensmittel, das ist so mein letztes Fenster, was ich mit dir gerne aufmache, wird ja auch angenommen. Ich sehe das immer in ZDF-Zeit. wo du den Lebensmittelreport machst, wie feinfühlig du die Themen angehst, wie du auch selber Tests machst. Und ich bewundere immer deine Klarheit in der Aufgabenstellung. Du bist ein toller Moderator, weil du nicht lange rumredest und du willst nicht im Mittelpunkt stehen, sondern das Produkt und die Geschichte und das, was der Fernsehzuschauer haben möchte, das kommt einfach verständlich. Also Respekt, meinen herzlichen Dank. Du bist da wirklich weit voraus. Und wie siehst du diese Entwicklung mit allen Dingen, die in der Ernährungsmittelindustrie passieren, sprich auch mit der Werthaltigkeit oder zurück wieder zu einfachen Produkten?
Ja, ich glaube, auf der einen Seite haben wir natürlich einen hohen Standard in Deutschland, was Lebensmittel angeht. Also die Verbraucherschutz ist schon gegeben, absolut. Auf der anderen Seite haben wir über die Jahre, glaube ich, das Wissen über die teilweise nicht über die gute Ernährung nicht verloren, aber es standen andere Dinge im Vordergrund. Mhm. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass gerade so ein kleiner Turnaround ist und sich die Menschen Gedanken machen, Lebensmittel bzw. die eigene Ernährung zunehmend in den Mittelpunkt des eigenen Lebens gestellt wird. Auch teilweise, wie soll ich sagen, Selbstvermarktung darstellt, wo man ist, was man isst, aber eben auch die ganzen ethischen Themen wie Nachhaltigkeit oder Tierwohl gewinnen an Bedeutung, Gott sei Dank. Und sind schon gerade große Veränderungen, die anstehen, die medial zumindest dastehen oder auch in unseren Köpfen sind. Das tatsächliche Verbraucherverhalten hinkt allerdings noch deutlich hinterher. Da ist man preisgetrieben.
Ja, eine Kultur, das ist auch eine Esskultur, das ist eine Kultur. Eine Kulturveränderung geht nicht auf Schalter umlegen und mit Sicherheit. Aber man darf nicht aufgeben und viele so Multiplikatoren wie du oder Weiterempfehlungen, schaut euch an, macht es euch bewusst. Und wenn du dann ein schlechtes Gewissen hast, wenn du halt irgendwas nimmst, das billig ist, hat es auch schon was geschaffen. Ja. Aber da braucht man halt Geduld und langen Atem, damit wir das durchstehen, weil, ja, wie du gesagt hast, es muss anders werden. Und der Sinn und Zweck und die Nachhaltigkeit ist Gott sei Dank auch in unsere Köpfe gerückt. Wenn man so 20, 30, 40 Jahre zurückdenkt, war das unmöglich. Aber da sind wir sehr, sehr weit voran. Und schön, dass du da mit vorantreibst. Vielleicht kommen wir dann doch wieder zurück auf den Bauernhof im Fränkischen. Ha?
Ja, genau, das ist es letztendlich. Ne? Also auch tatsächlich nur so viele Tiere vielleicht zu halten, wie man auch Futter anbauen kann. Das sind ja die neuen Konzepte im Endeffekt regional. Aber es sind so ganz viele verschiedene Themen, die da angespielt werden. Es ist sehr komplex und ich denke da auch viel drüber nach. Ich denke auch gerade darüber nach, meinen Betrieb bio zu zertifizieren über die nächsten Jahre. Aber man muss selber auch viel drüber nachdenken, damit man auch wirklich dahinter stehen kann, um das zu machen alles.
Ja, herzlichen Dank. Also das war ja wirklich die 30 Minuten wie im Flug genossen, verspeist, geschlemmt. Zum Abschied würde ich dir noch zwei Fragen stellen. Das ist schon der Türöffner für meinen nächsten Talkcast. In 14 Tagen kommt dann meine nächste Gästin, eine Frau. Sie ist Margarete Hornisch. Margarete Hornisch beschäftigt sich mit etwas, das genauso ist wie Ernährung und Geld. Das wurde immer totgeschwiegen und billig gemacht. Und da geht es nämlich um Finanzen. Sie hat ein Buch gebracht, ist bei Spiegel auf der Bestsellerliste. Das ist einfach ganz einfach. Was kannst du tun, um mit deinem Geld noch mehr zu machen? Du hast das Geld hart verdient. Mach jetzt was daraus. Also agieren. Das ist ihr Thema. Und sie hat auch eine These, die sagt, die Altersarmut wird weiblich sein. Und sie hat speziell als Frau halt dann Tipps und Anregungen, wie Frauen besser ihr Geld investieren können. Welche zwei Fragen darf ich denn der Margarete Hornisch stellen?
Ja, die erste Frage wäre natürlich, ob es Sinn macht, sich selber in die Materie einzuarbeiten oder man eher einen Experten zu Rate ziehen sollte, um da etwas für sich zu tun.
Ja.
Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, wahrscheinlich eine sehr klassische Frage, wie viel Geld braucht man, um darüber nachzudenken, eben zu investieren und irgendwas zu beginnen.
Ja, die werde ich ihr mitgeben. Sie hat auch ein Leben, das sie umgekrempelt hat, am Anfang wirklich sehr viel Und sie sagt halt, man kann auch Luxus haben und trotzdem was genießen, aber da halt achtsamer sein. Wird spannend werden. Und ich habe die zwei Fragen mit dem Gebäck. Ich werde sie ihr stellen und dann wirst du auch die Antworten hören. Hab herzlichen Dank. Es geht weiter bei dir in einen Tag näher hoffentlich, dass wir wieder aufmachen dürfen. Hab
Ja.
eine schöne Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns wieder mal echt sehen dann in Essen. Und ich sehe dich ja immer öfter im Fernsehen. Das ist der Vorteil, den ich habe gegenüber du von mir.
Ja, ich weiß dann auch immer, wenn das Ohr juckt, wer gerade
Ja,
zuschaut.
da war ich dann. Lieber Nelson, hab lieben Dank und eine angenehme Zeit und weiterhin so kreative, tolle Ideen und viel Spaß, die Menschen zu verwöhnen, ihnen schöne Momente und Erlebnisse zu geben, die immer kürzer kommen. Die braucht man nämlich auch in einer Zeit, wo es rauf und runter geht, in einer ganz verrückten Welt. Hab lieben Dank für deine wertvollen Impulse. Bye bye.
Bye-bye.
Ciao.
Ciao.
Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.